DW Menschen und Märkte.
Ein Jahr vor dem Brexit. Wie ist der Stand der Dinge? Streaming auch im Urlaub. Ferien 2.0 mit Airbnb und Venezuela. Dollarisierung gegen Inflation und Bargeldmangel. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Am 29. März 2019 will Großbritannien aus der Europäischen Union austreten. Der Brexit ist also noch genau ein Jahr hin. Was wurde bislang in den Verhandlungen zwischen der EU und der britischen Regierung erreicht? Wo gibt es noch große Fragezeichen? Dazu aus Brüssel Karin Bensch.
Am 29. März 2019 um Mitternacht wird Großbritannien die Europäische Union verlassen, sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor dem Europaparlament.
Le 29 mars 2019 à minuit le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne. Oui.
Szenenapplaus von britischen Abgeordneten, die den Brexit befürworten. Viele andere Europapolitiker bedauern den geplanten Austritt noch immer. Ein Jahr vor dem Brexit ist noch vieles unklar. Aber ein bisschen was konnte auch schon geklärt werden. Zum Beispiel, dass die Briten ihre Ausstiegsrechnung an die EU zahlen werden. Wie hoch die Summe genau sein wird, ist noch nicht festgelegt. Sie soll aber zwischen 45 und 55 Milliarden Euro betragen. Der große Streitpunkt Geld ist damit also ausgeräumt. Klar ist auch, dass der Brexit Ende März nächsten Jahres nur ein einbeiniger Ausstieg wird. Denn direkt im Anschluss wird es eine 21-monatige Übergangsphase geben. Sie soll Unternehmen und Bürgern auf beiden Seiten Sicherheit geben, sagte der britische Brexit-Minister David Davies.
That gives a certainty demanded by businesses and citizens across the European Union and United Kingdom.
In dieser Übergangsphase wird Großbritannien nicht mehr in der EU mitentscheiden dürfen, weil es kein Mitglied mehr ist, muss sich aber weiterhin an europäische Regeln halten. Dafür darf Großbritannien in diesem Zeitraum im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben, sagte Michel Barnier, der für die EU am Verhandlungstisch sitzt.
Il conservera néanmoins tous les avantages du marché unique, de l'union douanière.
Der echte Brexit findet also nicht in einem Jahr statt, sondern erst nach Ende der Schonfrist, am 31. Dezember 2020. Trotzdem muss für die erste Stufe des Ausstiegs in einem Jahr vieles geklärt und vorbereitet werden. EU-Chefunterhändler Barnier will im Oktober Klarheit darüber haben, wohin die Reise geht.
De savoir en octobre où on va.
Bis dahin müssen noch viele Steine aus dem Weg geräumt werden. Unklar sind zum Beispiel noch viele Detailfragen rund um die Rechte von EU-Bürgern, die auch nach dem Brexit in Großbritannien leben wollen, und von Briten, die in der EU bleiben möchten. Da geht es zum Beispiel um Renten und Versicherungen. Unklar ist auch, wie ein künftiger Handelsvertrag aussehen soll. Die britische Premierministerin Theresa May fordert einen maßgeschneiderten Deal. Die EU-Kommission dagegen stellt bislang nur Handelsverträge in Aussicht, wie die EU sie bereits mit Drittstaaten abgeschlossen hat, zum Beispiel mit Kanada. Ein solcher Vertrag wäre für Großbritannien aber uninteressant, weil die starke britische Dienstleistungsbranche damit weitgehend ausgeklammert wäre. Der größte Knackpunkt aber ist die neue Grenze, die durch den Brexit auf der irischen Insel entstehen wird, zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem nicht mehr EU-Mitglied Nordirland. Sorgen werden laut, dass der Friedensprozess dadurch in Gefahr geraten könnte, dass alte Kämpfe neu aufflammen könnten. Wir müssen eine Lösung finden, um eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu vermeiden, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk.
The solution to avoid a hard border between Ireland and Northern Ireland.
Doch wie soll die Grenze aussehen? Zäune, Mauern und Kontrollen? Oder alles offen? Das allerdings wäre neu für eine EU-Außengrenze. Sollte es keine bessere Lösung geben, soll Nordirland auch nach dem Brexit eine Art abgespecktes EU-Mitglied bleiben, fordert die irische Regierung in Dublin. Doch können sich die Briten das bieten lassen? Ein Jahr vor dem Brexit gibt es bereits einige Antworten, aber noch viel mehr offene Fragen.
Soweit Karin Bensch aus Brüssel. Ostern ist Urlaubszeit, da kommt diese Nachricht gerade recht. Wer in Deutschland für ein Video- und Musikstreaming-Abo bezahlt, kann dieses ab dem 1. April auch im EU-Ausland nutzen. Bislang mussten Nutzer damit rechnen, dass ihr Anbieter den Dienst blockt, wenn sie abends im Urlaubshotel ihre Lieblingsserie schauen wollten. Jetzt gibt es klare Verbesserungen für die Verbraucher.
Die Titelmelodie von Game of Thrones. Serienfans können sie nun auch im Urlaub hören. Denn wer ins EU-Ausland fährt, kann sein Streaming-Abo dort genauso nutzen, als läge er zu Hause in Deutschland auf der Couch, ohne dass er dafür extra zahlen muss. Endgültig abgeschafft ist das sogenannte Geoblocking damit aber nicht, denn die EU-Verordnung gilt nur für Bezahldienste wie Amazon Prime, Netflix oder Sky Go. Kostenfreie Dienste können auch weiterhin geblockt werden, erklärt Martin Madej, Digitalexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband.
Das heißt zum Beispiel, dass wenn Sie andere Online-Angebote wie Mediatheken von Rundfunkdiensten nutzen wollen, das wird leider weiterhin nicht oder nur sehr begrenzt im EU-Ausland möglich sein.
Nicht die einzige Ausnahme. Denn die neue Regelung gilt nur, wenn ein Nutzer vorübergehend ins Ausland fährt. Urlauber, Geschäftsreisende oder Erasmus-Studierende können ihre Abos problemlos mitnehmen. Wer dagegen dauerhaft ins Ausland zieht, muss damit rechnen, dass sein Dienst irgendwann geblockt wird. Pech hat auch, wer in Deutschland wohnt, aber ein Abo im Ausland abschließen will. Verbraucherschützer Madej findet das enttäuschend.
Aus unserer Sicht ist das leider eine vertane Chance, denn wir haben festgestellt, auch aus eigenen Umfragen, aber auch die EU-Zahlen geben das wieder, dass einfach ein großer Wunsch innerhalb der Bevölkerung besteht, auch Dienste aus dem EU-Ausland in Deutschland sehen zu können. Und genau das ist weiterhin nicht möglich.
Dass es in Sachen Streaming so viele Ausnahmen gibt, liegt am Urheberrecht. Das ist in der EU weiter national geregelt. Für die Anbieter von Streamingdiensten wäre es deshalb sehr kompliziert, ihre Abos in ganz Europa zu verkaufen, sagt Judith Steinbrecher vom IT-Verband Bitkom.
Das würde für den Dienst bedeuten, dass er tatsächlich für jeden europäischen Mitgliedstaat eine Lizenz erwerben muss. Denn so ist es im Urheberrecht geregelt, dass für das Land, in dem genutzt wird, eine Lizenz zu erwerben ist. Das wäre für die Dienste teuer und auch aufwendig.
Damit Verbraucher Streaming-Abos abschließen können, egal wo sie wohnen, müsste das Urheberrecht in der EU grundlegend reformiert werden. Das stößt aber auf den Widerstand der Produzenten. Sie verdienen am jetzigen System und argumentieren, teure Serien- und Filmproduktionen refinanzieren sich nur, wenn sie in mehreren Ländern einzeln vermarktet werden. Ein echter Binnenmarkt für digitale Produkte ist in der EU also noch in weiter Ferne. Die Verbesserung beim Streaming ist aber immerhin ein Schritt auf dem Weg dahin.
Über die Nutzung von Streamingdiensten auch im Urlaub war das David Zions. Und wir bleiben in Ferienstimmung. Viele Menschen nutzen mittlerweile die Plattform Airbnb, auf der man günstige Alternativen zu Hotels finden kann. Vor 10 Jahren hätte man denjenigen für verrückt erklärt, der eine völlig fremde Person bei sich übernachten lässt, die er nur via Internet kennt. Mittlerweile übernachten jedes Jahr Millionen Menschen auf diese Art, indem sie die Zimmervermittlungsplattform von Airbnb nutzen. Das Unternehmen, das im August 10 Jahre alt wird, bietet mittlerweile mehr als 4,5 Millionen private Übernachtungsmöglichkeiten auf der ganzen Welt an. Markus Schuler blickt zurück zu den Anfängen.
Dass Joe Gabbia einmal sein eigenes Unternehmen gründen würde, war schon vor dem Jahr 2008 klar. Aus diesem Grund ist er als 26-Jähriger von Atlanta, Georgia, nach San Francisco gezogen. Als sein Studienfreund Brian Chesky da noch bei ihm einzieht, konnte das Abenteuer Unternehmensgründung endlich losgehen.
And then something ominous happened. A letter came in the mail.
Dann brach das Unheil ein. Ein Brief von meinem Vermieter und der wollte plötzlich 25% mehr Miete.
States that our rent is now 25% higher than it was the month before.
Dem Radiosender NPR erzählt Joe Gabbia, dass die beiden Hochschulabsolventen damals die Angst packte. Wie sollten sie bloß das Geld für die Miete zusammenbekommen, ohne vernünftige Jobs? Doch zum Glück stand eine Designer-Konferenz in San Francisco bevor.
And on the conference website, in big red letters, it said, hotels sold out. And I'm thinking, oh man.
Auf der Website hieß es, dass alle Hotelzimmer ausgebucht seien. Ich dachte, oh Mann, gerade Leute, die auf den letzten Drücker hier ankommen, die kriegen jetzt kein Zimmer. Naja, und dann sah ich mich in unserem Wohnzimmer um und da war Platz. Im Schrank hatte ich noch Luftmatratzen und wir könnten die Gäste nicht nur vom Flughafen abholen, sondern ihnen auch Frühstück machen, inklusive Nachbarschaftsplan.
We'll give them a neighborhood guide and a map to San Francisco.
Wer jetzt denkt, dass so einfach Luftmatratze und Frühstück, so der ins Deutsche übersetzte Titel, entstanden wäre, irrt. Air, Bed and Breakfast, so der damalige Name, braucht noch ein weiteres Jahr, bis die Geschäftsidee der Zimmervermittlung via Internet endlich abhebt. Und in dieser Zeit schrammen die drei Gründer mehr als einmal am Bankrott vorbei. Sie müssen den Dispo ihrer Kreditkarten immer wieder ausschöpfen und arbeiten oft Tag und Nacht. Erst 2010 werden die großen Investoren auf sie aufmerksam. Der Rest ist Geschichte. Über Airbnb kann man nicht nur private Gästezimmer buchen, sondern auch Apartments und ganze Häuser. Außerdem, man kann auf Booten auf der ganzen Welt übernachten, in einem Schloss. Wir haben private Inseln für $400 die Nacht. Sogar ein Iglu ist dabei. Heute vermittelt Airbnb mehr Schlafmöglichkeiten als die 5 großen Hotelketten der Welt zusammen. Das Erfolgsgeheimnis der 3 Gründer liegt vor allem darin, dass sie ihr Unternehmen nicht mit dem Bulldozer aufgebaut haben. So hat man sich mit großen Städten in den USA verständigt, wo viele Menschen Zimmer oder Wohnungen via Airbnb untervermieten. Hier werden jetzt Steuern fällig. Anders sieht es im Rest der Welt aus. Kritik gibt es immer wieder von deutschen Großstädten, wo die Kommunen befürchten, dass dauerhafter Wohnraum verloren geht oder gar illegale Hotels entstehen, weil die Betreiber gleich mehrere Zimmer oder Wohnungen anbieten. Die Sicherheit ist bei Airbnb ein großes Thema. Jeder Nutzer kann einsehen, welche Kritiken ein Anbieter von seinen Gästen erhalten hat. Das funktioniert aber auch umgekehrt. Airbnb ist mittlerweile ein Schwergewicht in der Reisebranche. Mehr als 3000 Menschen arbeiten für das Unternehmen. Es macht einen jährlichen Umsatz von $2,6 Milliarden und soll rund $30 Milliarden wert sein. Der jüngste Schrei heißt Airbnb Plus. Zielgruppe sind Geschäftsreisende. Zimmer- oder Wohnungsanbieter müssen ihre Unterkunft durch Airbnb überprüfen lassen. Wie in der Hotellerie gibt es eine Art Sternesystem. Der Anbieter kann mehr Geld pro Nacht verlangen und der Gast erhält eine Garantie über Leistungen, wie sie auch in Hotels üblich sind.
So viel von Markus Schuler. Zum letzten Thema. Der streng verbotene US-Dollar breitet sich im krisengeschüttelten Venezuela immer weiter als Zahlungsmittel aus. Handwerker schreiben ihre Kostenvoranschläge in Dollar, weil die einheimische Währung Bolivar in der Hyperinflation zu schnell an Wert verliert. Taxifahrer kassieren Dollar, weil sie später Ersatzteile in der Autowerkstatt damit bezahlen müssen. Viele Kunden sind froh über die Dollarisierung, auch weil Bolivar-Scheine Mangelware sind.
La estación del metro.
120. An einem Taxistand in Caracas einigen sich Fahrer und Kunde auf die Zahlungsmodalitäten. Die sind wichtiger als der Preis, weil Bargeld in der Hyperinflation Mangelware ist. Geldautomaten in Venezuela spucken pro Tag nur so viel aus, dass es für eine Busfahrt reicht. Überweisung lautet das Ergebnis am Taxi, eine Vertrauenssache zwischen beiden, wie Fahrer José Cárdenas erklärt. Wir müssen uns eben weiterentwickeln und an die Krise im Land, an Bargeldmangel und Hyperinflation anpassen. Wir experimentieren ständig mit neuen Zahlungsmöglichkeiten. Manche Kunden bezahlen mit US-Dollar. Gerade erst hatte ich Kunden, die mir für einen ganzen Tag $20 gegeben haben. Das sind 4 Monate Mindestlohn, eine fürstliche Bezahlung für José Cárdenas. Noch nie war sein normaler Verdienst in der Landeswährung Bolívar so wenig wert. Was er sonst an einem Arbeitstag einnimmt, reicht wegen des Lebensmittelmangels und der hohen Schwarzmarktpreise nur für das Essen eines Tages. Deshalb freut er sich über jeden Dollar, auch wenn der als Zahlungsmittel verboten ist. Wenn der Schwarzmarkttauschkurs für den Dollar steigt, werden auch die Autoersatzteile teurer. Für mich sind die kaum noch erschwinglich. Die Autohändler verkaufen die Wagen nur noch in Dollar. Den Bolívar akzeptieren sie gar nicht, weil sie mit dem nichts anfangen können. Ein Autoreifen kostet auf Venezuelas Schwarzmarkt etwa $200. Ohne den Schwarzmarkt und den Dollar ginge gar nichts mehr, meint die Managerin Anna Garcia, weil der Bolívar nichts mehr wert ist. Für ihr Unternehmen muss sie oft Fahrservices engagieren. Deren Kostenvoranschläge kommen zunehmend in Dollar. Das Gleiche ist mir mit dem Tischler passiert, der mir zu Hause etwas bauen sollte. Nur so konnte er den Preis garantieren. Der Wert des Bolívar verfällt zu schnell. An der Dollarisierung sieht man, dass es überhaupt keine staatliche Kontrolle mehr gibt. Anna ist Führungskraft, muss ihren schlechten Lohn aber durch einen Zweitjob ausgleichen, der in Dollar bezahlt wird. 50 im Monat, immerhin. Alle rechnen in US-Dollar. Die Regierung muss gar keine Dollarisierung beschließen, weil sie sich ohnehin durchsetzt. Das ist ein schleichender Prozess. Ich höre immer wieder Leute sagen, diese Fahrt kostet mich so und so viel Dollar, keiner spricht mehr von Bolívares. Oder für dieses Kleid, diese Tasche, habe ich so und so viel Dollar bezahlt. Die sozialistische Regierung macht keine Anstalten, Hyperinflation und Wirtschaftskrise durch Reformen zu beenden. Die Bevölkerung reagiert mit Kreativität. Tauschhandel ist wegen Bargeld- und Lebensmittelknappheit weit verbreitet. Taxifahrer José Cárdenas akzeptiert auch Milch, Butter, Gemüse und sogar Schokolade als Bezahlung. Es geht ums Überleben. Das ist wie in prähistorischen Zeiten, als das Geld noch nicht existierte, sondern der Tauschhandel.
Der US-Dollar auf Siegeszug in Venezuela. Ein Beitrag von Anne-Kathrin Mellmann war das. Und das war es auch für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss, schöne Ostern und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.